in einer weit, weit entfernten Galaxie. Wann war das? War das eigentlich vorher oder nachher?
Vor allem meintest du, du willst die Melodie.
Achso, ich mach die Melodie.
Komm, egal, lass mal drin, lass mal drin, lass mal drin.
Okay.
In einer weit entfernten Galaxie. Ziemlich genau heute. Fuhren zwei Männer. Voller Meinung und ohne Ahnung. Über die Autobahn. Mit verschlörender Musik im Hintergrund reden sie über die Serie Life's Too Short von Ricky Gervais über das Leben von Warwick Davis.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Schon im geilen Podcast.
So, hallo.
Ey, das war Max, das hast du richtig gut gemacht.
Ja, ich weiß, ich bin eigentlich auch ein Blasinstrument. Und ich nur in der Hose. Fanny. Hallo.
Ja, cool, ey. Wow, da sind wir aber richtig gut launemäßig jetzt gerade
ja,
drauf,
ja,
ne?
Ja, mega.
Ey, ist auch gut, nach den zwei letzten Folgen, die waren schon, da waren wir ein bisschen, in der ersten Folge war ich ein bisschen krummelig, ne? In der zweiten Folge waren wir beide so ein bisschen müde. Aber jetzt kommen wir wieder, wir haben uns die Schuhe nochmal festgeschnürt und sagen jetzt, jetzt kommen wir nochmal richtig reingesteppt hier in die Seife, weil wir wollen nochmal einen raushauen, das ist die letzte Folge, die wir heute aufnehmen. Wir fahren jetzt gerade nach Aschaffenburg. Der Max muss mich da wieder rauslassen, wie meine Mutti früher immer.
Ja.
Und dann rauchen wir vielleicht noch eine Zigarette auf dem Parkplatz und uns ist das heute alles egal. Wir rauchen auch mal im Podcast. Das können wir ruhig mal machen. Wir sind keine Vorbilder, das wissen wir.
Ja, wir sind ja jetzt auch Filmkritiker, da muss man noch mal ein Kippchen rauchen.
Ah, du sagst das.
Ja.
Mann, ist das schön.
Ist das schön. Guck mal, jetzt schon wieder Goldbach. Da kommst du her.
Da komm ich her, ja. Der Goldjunge kommt aus Goldbach.
Ja, wir reden heute über Life is Too Short, aka, falls ihr das auf Netflix sucht, das Leben ist zu kurz, weil da ist es als das Leben ist zu kurz vermerkt und viele Leute, denen ich das empfohlen habe, haben es da gar nicht gefunden, weil ich immer sage, Life is Too Short und es ist total albern, dass man das übersetzt, aber es ist anscheinend so. Eine Sendung von Ricky Gervais.
Ja, ist von oder für HBO produziert und er hat es geschrieben zusammen mit Stephen Merchant, die zusammen auch, glaube ich, schon Extras geschrieben haben.
Genau,
und,
Extras und Office und so, also diese englische Original, was dann später ja von den Amis mit Steve Carell wahnsinnig erfolgreich adaptiert wurde. Ja.
Genau, und es geht so ein bisschen, ich lese gerade mal wieder hier den Inhalt durch und da können wir wieder reinsneaken, wenn wir wollen. Ist eine Mockumentary über den kleinwüchsigen Schauspieler Warwick Davis, der nach seinen Rollen in Star Wars, Per Anhalter durch die Galaxis, Harry Potter und natürlich Willow die Agentur Dwarfs for Hire führt, in der Zwerge und Co. an Filme, Theaterstücke etc. vermittelt, allerdings relativ erfolglos. Auf 8 Folgen quält sich Warwick als sympathisches Arschloch im Stile von The Office und Co. durch zahllose Alltagssituationen. Dabei geht es um hohe Schulden dank der anstehenden Scheidung von Frau Sue, die Suche nach einer neuen Frau, der Wunsch nach neuen Jobs für sich und die Leute seiner Agentur. Ich muss so schmunzeln, weil ich schon bei 3-4 Dingern wieder hier gerade so eine Szene im Kopf hatte. Ist fantastisch.
Ja.
Wir spoilern auch direkt, würde ich sagen.
Genau, also das Ding ist, die Story ist jetzt relativ, die ist nur Rahmen. Also die Story werden wir jetzt nicht wie in anderen Podcasts so ausführlich durcheinander leuchten, weil es ist in dem Fall wirklich egal.
Ist egal.
Mockumentary lebt halt davon, von vielen absurden Momenten, von guter schauspielerischer Leistung, von sehr vielen, ach du Scheiße, also als Zuschauer auch diese Fremdschämen-Momente, oh Mann, ist das gerade furchtbar, Momente. Und davon hat Life is Too Short so unfassbar viele auf 8 Folgen plus diesen Easter-Special-Film.
Hier musst du rausfahren übrigens.
Nee, ich fahre noch ein bisschen weiter, ich fahre anders. Ich mache die Fahrt ein bisschen länger.
Geil. Ich habe gedacht, wir stehen dann auf dem Parkplatz, ganz romantisch.
Ja, jetzt lass mich doch mal ganz kurz, ich habe eine Idee.
Okay. Ja, und der Abschluss der Serie ist recht düster, ne? Warwick verliert die Verhandlungen gegen seine Ex-Frau dann am Ende noch, geht pleite und zieht zu Cheryl, das ist ein kleinwüchsiges Mädchen.
Nee, das ist nicht Cheryl. Cheryl ist seine Assistentin.
Ja, genau. Aber wollen wir nur über die besten Momente der Serie reden? Ich würde schon sagen.
Ja, lass uns ein bisschen über die Serie reden, weil die Serie ist wirklich, wie gesagt, die Story ist nicht so wichtig, es geht halt um diese Scheidung und das ist auch alles sehr tragisch und die Hundeklappe am Anfang reinkriegt, das ist so asozial. Das ist halt wirklich, er ist halt super selbstverliebt. Also er ist wirklich, das Typ ist ein richtig sympathisches Arschloch, kann man eigentlich sagen. Er spielt, er ist nicht sehr selbstreflektierend und redet immer von seiner Karriere, als wäre da sehr, sehr viel Tolles passiert. Da ist ja auch Tolles passiert, also definitiv. Der Mann hat in ganz, ganz vielen großen Filmen der Filmgeschichte mitgespielt. Unter anderem Harry Potter, unter anderem Star Wars, unter anderem Per Anhalter durch die Galaxis. Das sind schon mal drei große Hausnummern. Im Übrigen, Fun Fact, heute bei Making Of, er hat auch eine Mini-Rolle gespielt in Episode 7. Und seine Tochter auch. Das weiß man nicht so richtig. Er hat es einfach gemacht. Das ist auch nur eine ganz, ganz kleine Nebenfigur, die einfach mal kurz durchs Bild huscht. Das ist aber er. Und es ist so lustig, weil wenn er steht, das ist ja dann eine echte Dokumentation. Und er redet dann halt über die Technik in dem Helm. Und it's so awesome. I mean, this is magical. So, und redet dann darüber. Und man ist wirklich so die ganze Zeit... Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Erinnert mich, ich bin die ganze Zeit nur bei Life is too short, weil er einfach immer, wenn er da redet, es ist ja auch dann nicht übersetzt oder so, sondern es ist nur untertitelt. Und dann hört ihn und ist die ganze Zeit so, Mann, Alter, du bist genau so ein Affe wie davor.
Aber er ist ein funny Dude. Ich meine, er hatte ja auch die Idee zu der Serie und ist damit zu Ricky Gervais gegangen. Und der ist dann am Ende geschrieben hat eben. Und das ist halt so, man muss sich das so vorstellen, das läuft immer so ab. Er hat irgendwie einen Tag versucht, ein paar Sachen hinzubekommen, bekommt nichts auf die Kette. Und am Ende des Tages hockt er dann halt wieder bei Ricky Gervais, weil er denkt, das wäre sein Kumpel und das wären so Business-Homies.
Die hassen ihn eigentlich.
Und die hassen ihn so krass. Und
sind so mega asozial zu ihm.
Und haben so die Klingel extra so nach oben verlegt, dass er da nicht mehr hinkommt, dass er nicht mehr im Haus klingeln kann. Und dann so Leute ruft er her und sagt, hey, klingel mal da schnell für mich. Und dann so, oh nein, ich dachte,
wer bist du denn? I'm Warwick Davis. I don't know you. I'm from Star Wars. Who are you in Star Wars? I'm an Ewok. I'm Wicket the Ewok. No, it's just a beer. No, I'm Wicked the Ewok. Oh, das ist super lustig.
Und keiner erkennt ihn. Und das ist so traurig. Und
genau, weil er halt immer nur kostümierte Rollen gespielt hat. So, ich meine, in Harry Potter kann man ihn ein bisschen noch erahnen. So, da spielt er, glaube ich, Professor Flitwick. Aber ansonsten sieht man ihn halt meistens gar nicht. Und das ist so deprimierend für ihn, weil er einfach eine arme Sau ist. Und das ist so schön.
Genau, und wenn er dann halt bei Ricky Gervais sitzt, hofft er halt immer irgendwie auf so einen magischen Moment, dass er sagt, ja, okay, pass mal auf, wir wollen das und das noch drehen, dafür bräuchten wir dich. Aber da kommen halt jede Menge Stars reingelatscht, weil Ricky Gervais kennt halt jede Menge Stars und direkt erste Folge, wer kommt rein? Liam Neeson. Und ey, das ist so fantastisch, weil dieser ernste Typ, dieser mega krass ernste Typ, und er sagt doch zu ihm so, hey, wir haben auch schon zusammengearbeitet für Star Wars. Und er schaut ihn nur so an, ah, okay, cool. Das ist ihm so egal. Und Liam Neeson sagt, okay, er würde gerne ein Comedy-Programm schreiben und hat auch schon ein paar Sachen geschrieben und dann sagt er, okay, lass uns mal was improvisieren, sagt er zu Ricky Gervais und dann improvisieren sie sowas. Okay, wir sind beim Doktor, alles klar. Ja, hey, Liam Neeson, was haben sie denn? Und dann sagt er so, ja, ich habe AIDS. Und Ricky Gervais sagt, ja, yeah, okay, das ist keine gute Idee, sowas zu machen, weil AIDS ist ein schwieriges Thema. Und dann das nächste Thema, was er ansprechen will, ist in seinem Comedy-Programm, ist irgendwie Hungersnot. Und dann am Ende ist es wieder AIDS. Und es ist so furchtbar lustig, wie er die ganze Zeit versucht, diese furchtbaren Themen irgendwie witzig rüberzubringen. Und es funktioniert kein Joke.
Ja, weil Liam Neeson auch einfach so dieses Liam Neeson-Gesicht halt hat. So. Und er ist einfach so wahnsinnig ernst dabei. Und es ist so groß, es ist fantastisch, wie er den spielt. Es ist so fantastisch. Also wie er sich selber eigentlich auch parodiert, ist super.
Ja, und am Ende geht er dann halt total genervt raus und dann brechen sie wieder ab und ja, also die Liam Neeson-Szene, die ist, wenn ihr Bock habt auf die Serie, guckt euch einfach nur die erste Folge an, so, ihr schaut euch diese Liam Neeson-Sache an, so, und wenn euch das gefällt, so, dann findet ihr die ganze Serie geil.
Wenn es euch nicht gefällt, ich glaube, dann seid ihr auch hier im Podcast falsch. Das ist echt irgendwie so, das ist so obergroßartig, so. Aber auch, es gibt den direkt in der ersten Folge auch eine ganz, ganz große Liebe von mir in dieser Serie, und das ist seine Assistentin, nämlich Cheryl heißt die, glaube ich, ne? Cheryl ist ein Meisterwerk. Also die ist
gespielt von Rosamund Hanson.
Ja, oder die Hanson. Hat so eine ganz, ganz krasse Art zu reden. Die spielt die Rolle ganz, ganz mit Absicht überzogen dumm. Und das ist unfassbar. Also das ist so unfassbar.
Erzähl doch am besten mal direkt die Geschichte mit der Waschmaschine.
So, weil sie ist halt wirklich, sie ist sehr dumm und sie will auch nicht viel Geld, also sie will halt nicht viel, es geht halt um, glaube ich, gar nichts.
Dieses Einstellungsgespräch ist halt auch so, ja, nee, meine Eltern wollen mich nur aus dem Haus haben, das Geld ist egal. Und daraufhin stellt er sie ja überhaupt das
genau,
ein.
Genau, und sie ist halt einfach, sie soll ihm halt assistieren und ihm helfen und sie hilft ihm halt keinen Meter. So, sie redet ihn auch immer überall schlecht, aber nicht, weil sie ihn scheiße findet, sondern weil sie einfach nicht mit der Situation umgehen kann, weil sie völlig empathielos ist. Und sie hat dabei, sie very British, hat aber immer den Mund auf und hat so abstehende, hat, ja, sie, ich glaube, sie ist im Grunde gar kein hässlicher Mensch, aber sie schafft es halt, sich so super schlecht in Szene zu setzen. Das macht sie mit einer solchen Hingabe, dass sie das wirklich, ich liebe sie. Ich bin wirklich verknallt in sie, weil sie so asozial ist und weil sie so dumm ist und das ist so toll, wie sie diese Rolle spielt. Und da gibt's halt diese eine Szene zum Beispiel in der fünften Folge oder vierten Folge ist es, er mietet sich eine neue Wohnung. Und erstmal ist generell diese ganze Wohnungssache so. Sie soll ihn halt so dastehen lassen wie so ein Star, der nicht redet. Und er hat eine Sonnenbrille auf, eine Lederjacke und dann läuft dann dieser kleine Zwerg da durch irgendwie. Und die Alte von dieser Vermietung, die rafft es halt nicht und kennt ihn auch nicht, so wie viele, das ist ja der Running Gag, dass ihn keiner erkennt. Und dann redet sie halt die ganze Zeit viel. Und sie redet dann aber auch so super schlecht über ihn. Und dann sperren sie ihn auch im Klo ein und sonst irgendwas. Und irgendwann kaufen sie halt, zieht er dann halt in diese Wohnung ein und sie kaufen eine Waschmaschine. Und die soll halt installiert werden. Und er verkackt es halt irgendwie. Oder sie soll ihm helfen und dann soll eine Waschmaschine raus und weggeworfen werden. Und
nein, sie schiebt die doch so nach hinten und er hat das nicht gesehen, dass sie die nach hinten
geschoben
hat, die neue.
Und er installiert dann eigentlich wieder die alte Waschmaschine und sie gehen mit der neuen raus und er rafft es halt nicht. Und dann schmeißen sie so diese, sie wissen auch nicht wohin mit dieser Waschmaschine, und schmeißen die einfach so ganz asozial so einen Hügel runter. Und dann im Endeffekt, als sie so da liegt und dann geht die Klappe auf und dann fällt die Anleitung raus. Und dann sagt, Moment mal, warum fällt die Anleitung raus? Und dann ist so, ja, ich dachte, ich soll die wegwerfen. Und dann so, ja, das war aber die neue. Und dann haben sie einfach die neue Waschmaschine diesen Hügel runtergeschmissen. Und die Alte steht immer noch da. Und es ist einfach so ihre Schuld. Und sie rafft es halt so gar nicht. Sie ist völlig so, ja,
ja, ich habe mich auch gefragt, warum werfen wir die jetzt eigentlich wieder weg?
Ja, ich habe mich schon gefragt. Ich wollte aber nichts sagen. Und das ist so, Alter, ey. Oberkrass. Großartig.
Also meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall die ganze Johnny Depp-Sache, weil jeder, der Ricky Gervais ein bisschen verfolgt und sich auch die Globes anguckt, wenn er sie moderiert, der kennt natürlich die Geschichte, wie Ricky Gervais sich immer über Leute lustig macht. Also von Mel Gibson mal ganz abgesehen, macht er sich natürlich auch über The Tourist lustig, dass die den Globe gewonnen haben. Und das ist halt eh so geil, Alter. Ich meine, diese Preisverleihung, dann steht noch der Typ, der moderiert da oben so, und dann macht er sich noch über die Gewinner lustig und sagt so, ey, das ist eigentlich lächerlich, dass ihr gerade diesen Award gewonnen habt. Und so, der Film ist so scheiße, wenn ihr hier niemanden kennen würdet, so, dann hättet ihr den gar nicht bekommen. Und das finde ich natürlich auch so geil dann von Johnny Depp, dass er sagt, okay, der Typ hat mich richtig abgefuckt so auf der Preisverleihung, aber ich stehe da einfach drüber, weil ich bin einfach ein geiler Typ. Und deswegen gehe ich dann noch in diese Szene, in diese Serie rein. So, das macht er nicht wegen der Kohle, so, ist ja klar.
Nee. Und macht er halt einfach aus Sympathie zu Ricky Gervais und auch das Humorverständnis.
Genau. Und da gibt es halt diese geile Szene, wo er quasi sich auf eine Rolle vorbereiten soll. Das ist auch wieder so eine Cheryl-Szene, so die quasi die Sekretärin von Johnny Depp oder die Agentin ruft halt bei Warwick an und sagt so, ja, hallo, ich bin's, so die Sekretärin von Johnny Depp, und ich würde gern, ich habe gerade einen gesehen, der Mammoth Remix mitgerappt hat hier von, oh Gott,
geil.
Deswegen bin ich kurz rausgekommen. Ja, ich würde gerne
der Mammoth Remix.
Johnny, nee, lass uns nicht drüber reden. Johnny würde gerne jemanden treffen, der ein echter Zwerg ist, weil er wird im nächsten Tim Burton Film
genau,
Zwerg
Rumpelstilzchen spielen. Spielt er das Rumpelstilzchen im Tim Burton Film, und es ist halt auch wieder diese Helena Bonham Carter spielt mit und bla bla bla, also dieses typische Tim Burton Line-Up.
Halt. Und das ist auch so geil, wie Johnny Depp, kommen wir später noch dazu. Auf jeden Fall treffen sie sich dann halt und sie verkackt das noch voll, weil Warwick sagt doch so, ja, Moment, ich muss mal gucken, wie viel Termin ich frei habe, wann ich einen Termin habe und so. Mir sieht ein bisschen schwierig aus nächste Woche, weil er will sich so darstellen, sodass er ein bisschen
rar wird.
Ja, genau. Und Cheryl sagt dann nur so ganz laut, und die Alte ist auf Lautsprecher und sagt so ganz laut so, ja, du hast eigentlich nur einen Termin nächste Woche, und das ist deine Rückenthaarung. Das ist halt so mega unangenehm, so wie er sie dann halt auch anguckt, das ist so fantastisch.
Er hat halt auch so eine geile Mimik, ey. Warwick Davis guckt so geil, Alter. Er ist so ein funny Typ.
Und dann kommt es natürlich zum Treffen Johnny Depp mit Warwick Davis. Und das ist, Alter.
Ja, das ist wirklich wie so, dance like a dwarf, dance like a dwarf.
Und er spielt auch so, holt so eine kleine Flöte raus.
Genau, und dann soll er spielt so mit dieser Flöte.
Und dann spielt Johnny Depp auch so eine Flöte und er tanzt wie so ein Zwerg dazu. Man schnalzt immer so mit den Beinen nach vorne.
Stellt er dir, you're a toilet dwarf, wo er einfach in die Toilette stellt. Und man ist so, warum macht er das eigentlich? Was soll das denn?
Das ist wirklich, ey, das ist so asozial eigentlich, ne? Und am Ende sagt er dann so, ja, was machst du heute noch so? Na ja, ich hänge heute noch mit ein paar Kollegen rum, so Showbiz-Kollegen, ne? Ganz easy und so. Ja, anderen Zwergen, sagt er noch Johnny Depp. Ja,
genau. Also Dwarves?
Und ich weiß nicht, kennst du Ricky Gervais? Und dann so, ja, kenn ich, kann ich da mitkommen? Und die Bezahlung, also er ist natürlich, weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, aber er braucht wirklich Kohle, weil
genau,
er ist sein bester Freund, ist halt sein Steuerberater und der kann nix, der Typ, so. Der hat
sein Anwalt, der lacht ihn auch immer in den Verhandlungen aus und dann sitzt am Tisch und lacht ihn die ganze Zeit einfach aus und wenn irgendwas so, oh, you're fucked. Und er so, ey Mann, du bist mein Anwalt, Alter, du kannst doch nicht sagen, dass ich fucked bin, Alter.
Und ey, der hat halt mega die Schulden, so, er muss dringend Geld verdienen und Johnny Depp würde ihm halt 5000 Dollar Gage zahlen. Und naja, das Ding ist halt, er geht mit zu Ricky Gervais und dann sitzt er so bei Ricky Gervais und er sagt er so, ja, ich bin hier, weil ich drehe gerade einen neuen Film mit einem Regisseur namens, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Tim Burton. Und wie er das halt so droppt, so nach dem Motto so, bam, Alter, ich hänge mit Tim Burton rum, wer bist du eigentlich? Und dann sagt er noch, okay, und weißt du, wer die weibliche Hauptrolle spielt, sagt Johnny Depp, und dann sagt er, ich weiß nicht, Helena Bonham Carter, und es ist so witzig, Mann, weil sie, glaube ich, in jedem Tim Burton-Film die Hauptrolle spielt, weil sie ja seine fucking Frau ist, und es ist echt... So, jetzt sind wir endlich bei mir zu Hause. Und ey, das ist so lustig. Und dann gibt es diese Unterhaltung zwischen Johnny Depp und Ricky Gervais, wo dann auch Johnny Depp wieder sagt, pass mal auf, du hast ein paar Witze über uns gemacht. Ich habe mir nach der Preisverleihung auch ein paar Witze über dich aufgeschrieben. So. Und dann trägt er die ihm so trocken vor. Und Ricky Gervais guckt halt jedes Mal so, ja, okay. So nach jedem Gag so. Und dann irgendwann bringt er noch einen anderen Gag und der braucht sehr lange. Und dann sagt Ricky Gervais, wow, der Gag hat ja länger gedauert als Fluch der Karibik 3. Und daraufhin lacht halt auch Warwick und dann ist Johnny Depp so angepisst, dass Warwick lachen musste, dass er sagt, weißt du was, fick dich ins Knie, du Scheißzwerg, verpiss dich wieder und Warwick kriegt wieder die 5000,
kriegt wieder
die Kohle nicht.
Das ist so schade, also es tut einem so im Herzen weh. Was ich ja
dann kommt die Hochzeitsszene, das ist glaube ich eine Folge, ne?
Ich glaube, das ist eine Szene. So, er sagt dann, okay, dann nehme ich jetzt das Geld für eine Hochzeit mit. Aber ich erzähle die zusammen mit einer anderen Lieblingsszene von mir, nämlich diese Convention, auf der er abhängt. Und zwar gibt es ja diese Szene, wo Warwick am Anfang halt, ich meine, er hat halt, was ja auch ein super Gag ist im Übrigen, ist die ganze Zeit, dass er in Willow die Hauptrolle gespielt hat, weil es ist eigentlich neben den Leprechaun-Filmen die einzige Rolle, die er gespielt hat, wo man nochmal sein Gesicht gesehen hat. Zu richtig. Und der Film ist halt damals, war eine George-Lucas-Produktion, ist mega gefloppt. Und da machen sie halt die ganze Zeit Gags drüber. So, also am Anfang so, I was in Star Wars, Return of the Jedi, der so und so viel eingespielt hat. Ich war in dem und dem Film. Und ich war in Willow, der hat auch
das
Geld
meiste,
eingespielt.
Das meiste wieder eingespielt. Oder
so. Das meiste wieder eingespielt. So, und irgendwie so ganz, so, wo man halt merkt, okay, Willow ist halt ein krasser Flop gewesen, auch für Lucas, George-Lucas-Verhältnisse und so weiter und so fort. Und dann sitzt er aber immer auf so Conventions rum, das ist ja dann immer so, und da sitzen ja meistens immer irgendwelche abgehalterten Stars, die jetzt nicht mehr die großen Rollen spielen, und dann kann man halt irgendwie, können die Nerds mit denen für $20 Fotos machen, und da sitzt er dann halt auch und verkauft so ganz hässliches Merchandise von sich.
Und er verkauft seine Karten, seine Fotos einfach.
Ne? Ja, er kauft so Karten und Fotos und hat auch so Mauspads, wo er auf so einem Motorrad sitzt, und das sieht halt so super lächerlich aus, wie der kleine Typ so Easy Rider-mäßig irgendwo drauf hockt und so. Und das ist super, das ist super lustig. Und dann sitzt er halt an dieser Convention und dann kommt halt irgendwann eine Mutter an. Also er verkauft halt die ganze Zeit sein Autogramm und Fotos und so. Und erstmal denkt man so, alles klar. Er sitzt halt auch mit seiner Tussi so, also mit der Cheryl. Und die sitzen zusammen an diesem Tisch. Und dann kommt irgendwann eine Mutter an mit einem Jungen. Der hat anscheinend Krebs. Und dann sagt sie ihm halt so, ja, mein Sohn hat Krebs und bla bla bla. Und er wollte sie immer dringend treffen. Der Kleine ist ganz aufgeregt irgendwie so. Und
sie sagt halt auch, er ist ein Riesenfan.
Er ist ein Riesenfan und der Kleine sitzt daneben und steht da, es ist wirklich total aufgedreht und sonst irgendwas. Und man denkt sich so, ach Gott, der arme Kerl. Und dann macht er halt mit ihm das Foto und gibt ihm das Autogramm und sagt dann am Ende so, ja, 20 Pfund. So, ich hätte gerne jetzt die 20 Pfund. Und dann ist so, really? So, er hat Krebs. Und er so, ja, aber jetzt kann ja jeder hier ankommen. Und dann fängt er halt diese unfassbar, mega unangenehme Diskussion an über den Krebs. Ob der real ist oder nicht oder so. Am Ende gibt's ihm dann so ganz, nee, er lässt es ja dann durchgehen so, aber widerwillig und hat eigentlich gar keinen Bock drauf und ist richtig pisst. Das ist super lustig. Und dann kommen ja noch danach immer so Nerds zu, die das halt mitbekommen haben und sagen halt auch so, ja, ich habe
Tumor.
Auch, ja, I got a tumor. Und er so, nein, hast du nicht. Und dann kommt ja irgendwann so ein anderer Typ an, der sagt, ich habe AIDS. So ein fetter Typ, und der sagt so, Digga, du hast, für AIDS müsstest du Sex haben. Und
das ist
richtig hart so. Und dann sagt der Typ so ganz traurig so, yeah, you're right. Und so, das ist super, so, super absurd. Also ich finde das super. super großartig. Und auf dieser Convention lernt er halt auch ein Ehepaar kennen, die so eine Star Wars Hochzeit halten. Sie will als Leia verkleidet sein, er als Han Solo. Und sie haben halt irgendwie, sie sagen halt, es kommen noch andere Leute verkleidet und sowas. Sie würden halt gerne, dass er kommt und denken halt, er fasst es halt so oft so nach dem Motto so, ja, er will halt irgendwie $200 oder sowas, dass er da auftaucht. Und was er aber nicht kapiert hat, er soll halt im Ewok-Kostüm antanzen, also er soll als Wicked kommen und das tut er aber nicht. Er kommt im Anzug und denkt
halt, der ist der große Star.
Der ist der große Star. Und die sind so, nein, du sollst ja als Wicked auftauchen. Wir brauchen hier keinen Zwerg im Anzug, sondern besorgt dir irgendwas. Und dann sagt irgendeiner so, ja, ich habe noch so ein Bärenkostüm.
Im Moment, und er sagt ja noch so, ja, come on, Alter. Ich meine, das ist ja auch nicht der Schauspieler von R2-D2 und da hinten der von Darth Vader. Und dann,
das ist wirklich R2-D2. Dann sagt er doch, ich weiß den Namen von dem R2-D2
ich auch nicht,
aber er sagt dann so, und dann klopft dieser R2-D2 nur so an diese Tür.
So, hallo?
Hallo, so als Begrüßung. Mega lustig, ja. Unfassbar lustig. Und dann sagen sie halt so, ja, wir brauchen noch ein Bärenkostüm. Und dann beschafft ja Cheryl noch irgendwie ein Bärenkostüm, wo sich aber ständig so ein auf dem Jahrmarkt gewonnener Bär, den sie ausgestopft hat, den sie ausgehöhlt hat und wo halt der Hund sich die ganze Zeit von ihr dran vergeht. So. Und das ist so absurd alles irgendwie. Das ist so mega asozial. Und er ist einfach so eine gebeutelte. Und dann sitzt er da in diesem schlechten, hässlichen Bärenkostüm, sein unförmiger Körper da reingepresst. Und dann hält er ja noch so eine Rede.
Weil er gesagt hat, ich will noch extra Kohle, wenn ich die Bestmans Rede halte. Falls euer Bestman ist verkackt.
Ja, ja.
Und dann redet er halt, also der wie heißt das auf Deutsch? Brautzeuge. Trauzeuge, rede dann quasi so von der verstorbenen Großmutter der Braut und dann schaltet sich halt Warwick ein, sagt so, okay, das ist eine Hochzeit, hier soll aber wieder gelacht werden und geht vor und fängt halt eine Rede an und dann macht er zwei Jokes, die kommen richtig gut an,
genau.
Und danach nur noch unter der Gürtellinie, dann sagt er noch irgendwas über das Kinderkriegen, sie ist unfruchtbar, es ist mega, genau, mega
unangenehm. Weint dann auf einmal noch so und dann sagt irgendwann so, ja, sie ist unfruchtbar und dann so, oh. Und dann so, und dann sagt er halt irgendwas mega, noch was Asoziales und dann kriegt er noch ein Glas Wasser von der Oma übergeschüttet und so. Und es ist richtig, richtig deprimierend, ihn zuzusehen. Dann geht er mit der Cheryl wieder heim und es ist einfach alles schlimm so.
Und dann sagt er noch so, ja okay, ich hätte 5000 Pfund von Johnny Depp bekommen sollen und heute nochmal 500 auf der Hochzeit. Ja. Ich habe nichts bekommen.
Ich habe nichts bekommen, super Tag so. Und so zieht sich halt, das ist wirklich, es ist auch unangenehm, ne? Man guckt ihm zu und es ist wirklich, 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 wirklich unangenehm so. Eine Szene, die sich gar nicht so sehr auf ihn bezieht, die aber auch super lustig, auch ein bisschen unangenehm ist, ist das Skype-Telefonat zwischen Ricky Gervais und Steve Carell. Weil Steve Carell ist ja im Endeffekt...
Das ist ja Ricky Gervais.
Ist ja im Endeffekt Ricky Gervais in The Office, in der amerikanischen Vorlage. Und er hat halt... sie haben eine Skype-Konferenz und
es geht um Cameo oder er soll irgendwo nochmal auftreten in irgendeiner Serie von Ricky Gervais in der Fortsetzung,
halt,
ne?
Es geht halt darum, ja genau, es geht irgendwie auch, es geht um die Office, weil Steve Carell ist ja bei The Office irgendwann raus, so, also ist ja auch wirklich so. Und dann geht es auch darum, dass sie sich nochmal zum Essen verabreden wollen und nochmal über alles reden wollen, wenn er nächste Woche in L.A. ist und so, Ricky Gervais, und dann macht er halt das Skype-Fenster zu und denkt, das Gespräch ist beendet und dann lästert er halt krass über Steve Carell ab, so dass er mal dankbar sein soll. Er hat ja schließlich hier, er hat ihm die Rolle geschrieben, für die ihn alle lieben und so. Und das ist wirklich so, okay. Und die Skype-Konferenz ist halt nicht zu.
Nur das Fenster minimiert.
Nur das Fenster minimiert und so, oh, you heard all this? Und dann ist Steve Carell so mit seiner geilen Fresse, yep, I heard everything. Und dann so,
wir treffen uns jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Essen.
Dann irgendwann so, und dann lässt er dann nochmal, dann geht das Fenster zu und dann fuckt er sich nochmal richtig über den ab, this fucking Steve Carell. Und dann so, ah, you heard this too, right? Yes, I heard it. Und dann so, nee, nichts mehr so, und auch das nicht mehr und so, und dann ist es halt, das ist super unangenehm. Ja. Das ist halt auch wieder so auch ein super großer Cameo, weil ich meine, ich liebe Steve Carell.
Und wie geil es dann immer ist, so, Steve Carell verabschiedet sich dann quasi so aus dem Gespräch so ein bisschen raus und Warwick grinst dann halt auch noch, er kann ihn gar nicht sehen über die Webcam und er grinst ihm noch so, ciao, Steve.
Ja, er guckt dann noch so kurz in die Webcam und sagt so, big fan. Und dann sagt Steve Carell so, oh, wenigstens eine Person im Raum, die nett ist, so, weil Steve Merchant ist halt auch ein Assi, so, die sitzen halt immer zusammen nebeneinander an diesem Tisch, wie so ins jüngste Gericht. Und sind einfach nur zwei Mega-Assis. So. Es gibt noch andere Cameos, aber ich finde, so, die sind so die besten. Also Liam Neeson, Johnny Depp und und Steve Carell finde ich die lustigsten Cameos. Es gibt da noch einen in diesem Film, da komme ich aber gleich drauf, in diesem komischen Special.
Was? Ach, den habe ich nicht gesehen. Ich habe heute erst rausgefunden, dass es das gibt, leider.
Na, sag ich dir noch ein gleich zu, so kann ich dir nur erklären. Val Kilmer spielt damit, aber da gehen wir später drauf ein, weil Val Kilmer hat auch so zwei paar richtig unangenehme Momente. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel, er bewirbt sich ja auch in diesem Ra-Vorstand der Zwerge, wo halt die Stimmen ergreifen. Da gibt es halt so einen Typen, der ist sehr kompetent, der sieht so richtig, der ist, das ist so ein kleiner kompetenter Zwerg und der ist halt sehr, sehr wortgewandt und sonst irgendwas. Und
willst du jetzt die Geschichte erzählen mit dem Fernsehteam oder die mit der, ich sag mal, Band?
Beides.
Okay, gut.
Die erste Geschichte ist ja, die das in ein Interview geben und er drängt sich halt so, er sagt halt so, hey, ich bin Warwick Davis, ich war hier, ich war
bei Star Wars. Eigentlich soll dieser kompetente Typ ja interviewt werden, ne? Es hat nichts mit Warwick zu tun.
Es geht um die Rechte von Zwergen, genau. Wie sie behandelt werden und sonst um Diskriminierung und sowas geht's halt.
Und Warwick kriegt halt mit, es ist eine Kamera im Raum, ne?
Ja, und er rastet halt komplett aus und geht dann irgendwann zu dem Typen und sagt so, ja, er ist nicht so kompetent, er kann nicht so gut reden und sonst irgendwas. Und dann sitzen sie da am Ende zusammen vor dieser Kamera. Er will dann eigentlich, dass er nur alleine da sitzt, das schafft er aber nicht. Dann sitzen beide da und dann reden sie zusammen. Und er erzählt halt die ganze Zeit super viel absurden Scheiß und richtig inkompetent und richtig asozial, also die ganze Zeit. Und erzählt halt auch, dass er diese Zwergenagentur hat, so Dwarfs for Hire. Und so. Das ist alles asozial. Und im Endeffekt wird dieses Interview halt so zusammengeschnitten, dass er nie zu Wort kommt, sondern er regt sich dann mega darüber auf. Und also gleichzeitig gibt es halt auch um diesen Vorstand, in dieser Vereinigung um die Vorstandswahlen. Und da ist der Typ natürlich in dieser Gruppe von Zwergen halt so der Anführer, weil alle halt den cool finden, der weiß irgendwie, was er sagt, der weiß, was er macht.
Ja, vor allem setzt er sich halt wirklich für die Rechte der Zwerge ein. Und ja. Warwick zum Beispiel hat ja diese Agentur und sorgt halt dafür, dass irgendwelche Zwerge aus so Studentenpartys dann werden dann quasi eingeseift und werden dann über so eine Plane geschlittert.
Also werden so wie bei Bowling, Wolf of Wall Bowling. Street so eine Dartscheibe geworfen und so ein Scheiß. Und so. Und dafür setzt er, das ist ja so sein Ding, so, dass er sowas halt vermittelt und natürlich finden das alle ungeil und er denkt dann halt, er könnte dann die Promi-Karte ausspielen und lädt dann Right Set Fred ein. Eine Band, die auch einfach, die immer noch gleich aussieht wie vor 20 Jahren.
Das fand ich auch erstaunlich.
Krass, die sehen immer noch aus wie zwei riesige Pimmel beide. Und die beiden, mit denen...
Ja, versucht er dann einfach die Leute zu überzeugen in dem Saal. Das ist halt so witzig, weil der andere bringt halt einfach wirklich gute Argumente und er sagt halt, wofür er sich einsetzen will und so weiter. Und Warwick sagt dann halt so, ja okay, ganz gute Argumente und so, aber Leute, passt mal auf, wer jetzt kommt. Und dann so, Leute, kommt mal kurz rein. Und dann kommt halt so Right Said Fred, kommt das reingelaufen.
Mega runtergehalfterte Band.
Und stellen sich einfach nur so hinter ihn. Er so, hey, Right Said Fred, Applaus. Und
klatschen alle so ganz verhalten, so oder gar nicht. Ich auch. Und das ist super unangenehm und die haben auch gar keinen Bock da zu sein.
Erzähl es nochmal mit den Beatles. Ja, wir waren die erste Band, die irgendwie so und so lange
in Amerika Nummer 1 hatten seit den Beatles.
Ja, genau.
Und dann sagte, you heard that? The Beatles? Und alle sind so, ja, total unfair. Und dann irgendwann einer von den kleinen, von den Typen so, machen die auch Musik? Nein, aber wenn ihr mich wählt, dann könnt ihr stets solche Leute, also solche Überraschungen haben und ich habe noch einige Asse im Ärmel und sowas und gibt da total an und es ist mega unangenehm einfach alles. Das ist super. Ich finde das ist so großartig einfach.
Auch diese Hausparty, die gibt man.
Genau, der gibt ja noch diese Hausparty mit, wie heißt die nochmal?
Die hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Zu der gibt es eine super Geschichte, die habe ich nämlich letztens erzählt bekommen. Er gibt eine Hausparty, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Da ist so eine Promi-Tussi dabei, die kennt man bei uns jetzt auch nicht so wirklich, weil die ist, die hat das DSDS moderiert in England.
Okay.
Und die hat sich einmal was ganz Krasses erlaubt. Das hat mir eine Freundin erzählt, mit der ich die Sendung geguckt habe. Das ist super. Die hat, es ist ja bei DSDS immer so, dass diese ganzen Leute dann so da sitzen, diese Fan-Teams und so, ne, von den Teilnehmern und sind so, ja, Mikey, no, und rufen halt irgendwelche Namen von den Künstlern und so. Und das war halt, sie hat moderiert und wollte die Ergebnisse bekannt geben. Und es war halt so laut im Raum, dass sie einfach so, als alle so, hat sie irgendwann einfach geschrien, shut the fuck up! Das gibt's halt auf YouTube und dann ist der ganze Raum ruhig. Und dann sagt sie nur, thank you. Das ist super. Und das ist die ist damit halt irgendwie, das ist halt so der große Fauxpas. Und er versucht sich ja, macht eine Hausparty, weil er halt auch seine Ex-Frau beeindrucken will. Und
die mit dem neuen Typen, der auch ihr Anwalt ist.
Ihr Anwalt ist, zusammen ist und so.
Das ist auch so ein richtiger Creep irgendwie, ne?
Der Typ ist richtig, der ist aber so ruhig. Irgendwie. Ja, ja. Der erinnert mich so ein bisschen an, aus, wie heißt denn der? aus Parks and Recreation. Egal, der Typ mit dem Bart und so, der Chef von allen, der immer so Ron Swanson, ein bisschen an Ron Swanson. Und ja, dann ist er auf diese Hausparty und hat halt sie eingeladen und hatte auch schon davor so ein Date mit Sue, mit Amy. Amy ist auch eine Kleinwüchsige, die aber dann über die gleiche Datenbank findet, wie auch seine Frau damals kennengelernt hat. Und
regt sich dann auch darüber so krass auf, dass er jetzt eine Kleinwüchsige
vermittelt bekommen hat, geht dann zu dem Date hin und das ist dann aber eigentlich ganz gut. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall, die ist auch da so. Und dann ist halt diese blonde Schönheitsmoderatorin da irgendwie, hängt da noch ab. Und es ist alles irgendwie so, diese Party ist einfach ein einziges unangenehmes Dasein. Dann sitzen da noch diese drei abgehalfterten Comedians aus England irgendwie.
Die bei Extras mitgespielt haben.
Die heißen, ich muss es ganz kurz gucken, die haben Keith Chegwin, Les Davis und Sean Williamson heißen die drei.
Und die Party kommt einfach nicht in Fahrt, ne? Ja,
Party kommt nicht in Fahrt. Der Anwalt da, sein Kumpel benimmt sich wieder, baggert sich die ganze Zeit an die Blonde ran. Und er sagt halt an allen andauernd, dass das seine Freundin wäre. Die hat er aber nur gemietet auf so einer Seite, wo man halt Promis für Partys mieten kann.
Also eigentlich ist es, glaube ich, so, jemand spricht ihn darauf an, so, läuft da was zwischen euch? Und er ist dann so überrascht davon, dass jemand das überhaupt denken könnte.
Genau, und dann erzählt er das allen so.
Ja, okay, aber hey, hängt sich an die große Glocke und so, ja, okay, ich kann es nicht verleugnen, da ist was. Und das finde ich so witzig, einfach mir dann so, ja, schon, stimmt eigentlich, gute Idee, so nach dem Motto, ja, warum nicht? Und irgendwann kommt es natürlich alles raus, dass jeder auf der Party wusste dann davon und dann sagt sie irgendwann so, okay, stopp, wer auf dieser Party denkt sich mal mit Bobby zusammen? Das ist so toll. Ja,
und dann auch der Typ ärgert sie, dann ist es super alles. Und das ist dann auch eine richtig unangenehme Party, die dann auch so eskaliert. Großartig ist im Übrigen in der Folge für die Party, wenn ein Typ zu ihm kommt und er kann nicht durch das Guckloch von seiner Tür gucken, weil er ja klein ist. Und dann macht der Typ überall dieses Guckloch auf seine Augenhöhe und dann sagt er so, geht er an die so, ja, okay, cool, danke, dass ich es gemacht habe. Und dann klingelt der Typ. Und dann sagt er so, ich sehe nur ihren Schritt. Und er sagt, ja, wie soll ich das denn machen, dass ich das oben, das geht nicht. Ich dachte, das geht nicht. Und dann hat er halt dann dieses Kuckloch auf die Höhe von Pimmeln gemacht. Ey, das ist super scheiße. Und dann baut das wieder hoch und kriegt so ein Treppchen an die Tür und so. Das ist super behindert alles. Ja, das ist auch großartig, diese Szene. Also generell diese Aneinanderreihung von unangenehmen Momenten. Was haben wir da noch? So
ich finde zum Beispiel den Cameo von Helena Bonham Carter auch noch sehr, sehr geil.
Der ist asozial. Der ist tatsächlich eher nicht der Asoziale, sondern Helena Bonham Carter ist super asozial.
Ich finde es richtig krass, dass sie sowas spielt. So. Ich hätte das nicht gedacht. So. Aber sie macht halt, er soll halt irgendwie ein Kind verkörpern. Ne? Und steht dann vor ihr mit so einer Thomas Gottschalk-Perücke. Es ist wirklich so witzig, wie er damit aussieht.
So eine Löckchen-Perücke irgendwie.
Und sie gibt immer so, sie wartet immer so zwei Sekunden. Vorher steht ein anderes Kind da, das einen Sprachfehler hat. Ja? Und dann heißt irgendwann, okay, lass Miss Warwick versuchen, so, soll er erstmal machen. Und er spricht sehr gut und er macht eigentlich seinen Job richtig, richtig gut. So.
Und sie ist mega abgedreht.
Und sie dann so, oh nein Gott, ich kann mir das nicht angucken. Und dann fängt sie das Lachen an, lacht ihn aus. So. Dann sagt sie wieder, ich kann mir den Typen nicht angucken, können wir dem nicht irgendwas aufziehen? So. Dann am Ende sitzt er in so einer Kiste drin oder so.
Genau, sie sagen, können wir ihm nicht eine Mülltonne hinstellen? Oder sonst kann er sich nicht hinter Sachen verstecken, sonst irgendwas so. Und dann,
damit ich ihn nicht ansehen muss.
Damit ich ihn nicht ansehen muss. Und dann setzen sie in eine Mülltonne, in der sie noch ein Gesicht aufmalen. Und dann sitzt sie in dieser Mülltonne und dann sagt sie, regt sich noch mal auf, dass er so stinkt. Und der stinkt ja nur, weil er im Müll sitzen muss und wird mega gedemütigt. So. Und dann will er sich immer beschweren, dann so, nein, du kriegst Geld dafür, also mach den Job. Und es ist richtig, richtig demütigend. Und Helena Bonham Carter spielt das mit so einer Hingabe, diese Fotze. So richtig, also es ist richtig, richtig, richtig schlimm alles. Und ja, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall...
Was ich auch noch eine richtig krasse Szene finde, ich glaube, die steht jetzt hier gar nicht, ist die, er versucht halt ständig irgendwie in das Haus von seiner Ex-Frau reinzukommen und dann fällt ihm ein, die haben noch diesen einen Award, den ich mal bekommen habe, irgend so einen nutzlosen Award und dann will er sich den holen.
Award, den er für so einen komischen Horrorfilm, den er mal vor Jahren.
Und dann will er sich den holen und dann geht er dann halt dahin so und steht dann in diesem Wohnzimmer und sagt, wo ist der Award? Ja, da oben auf dem Schrank, was soll ich dir geben? Und er so, nee, den hole ich mir schon selbst. Und dann klettert er so dieses Regal hoch und der neue Typ von seiner Ex-Frau und seine Ex-Frau sitzen auf der Couch und betrachten dieses traurige Spiel halt so. Und dann so, sollen wir dir helfen, Warwick? Und er so, nein, auf keinen Fall, ich schaff das schon. Fliegt auf die Fresse, die ganzen Blu-Rays fliegen aus dem Schrank. Es ist so witzig.
Das ist so asozial, das ist wirklich richtig, richtig, richtig schlimm so. Und was auch richtig schlimm ist mit den beiden, finde ich, ist natürlich auch diese Gerichtsverhandlung am Ende. Also die letzte Folge ist ja dann auch so, dass er halt meint, er hat eine Lücke gefunden in dem Ganzen, weil halt es gibt einen Gesetzesentwurf, der sagt, dass halt Kläger nichts mit dem, also der Anwalt darf nichts mit dem Kläger zu tun haben oder mit dem. Aber es bezieht sich natürlich nur, wenn ich dich anklagen würde und mein Anwalt hätte was mit dir, dann wäre das halt illegal. Mhm. Aber wenn ich was mit meinem Anwalt habe, super, warum nehme ich eigentlich uns als Beispiel, dann ist es halt okay so. Das ist ja in dem Fall so, weil die beiden, die sind ja auf der gleichen Seite, da spielt ja keiner rein. So, wenn sie jetzt mit seinem Anwalt schlafen würde, dann wäre es natürlich Quatsch und dann gäbe es rechtliche Probleme. Aber dann er ist halt völlig, er rafft ja halt diesen Gesetzesentwurf nicht und regt sich mega auf und fühlt sich schon voll siegessicher. Und dann sitzen sie da und dann zerreißt er ganz großkotzig diesen Vertrag und sagt so, ja, ich habe mich hier das und das gefunden. Und sagen sie ihm so, ja, aber das bezieht sich nur auf das und das. Das bezieht sich nur darauf, wenn ich mit deinem Anwalt was hätte und das mein Anwalt, ich kann mit dem machen, was ich will. Ah, okay, scheiße. Ja, dann nur sollten wir den Anfüller aus, dann sollten wir das nochmal vielleicht, dann geht so dieser Druck am Hintergrund an, druckt das nochmal aus. Man so, Alter, das ist so unangenehm, scheiße. Ja, das ist eine sauharte Nummer einfach.
Ja, das ganze Ding.
Ja.
Was gibt's noch für geile Szenen? Ey, das Date mit Amy finde ich krass, weil, wie gesagt, das ist halt so, er wird dann an so, das finde ich fast schon ein bisschen, das ist so fast schon Gesellschaftskritik, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne?
Ja, der Serie ist ja generell vieles Gesellschaftskritik.
Weil er ja so, wie er sich darüber aufregt, einfach in einer Szene, dass dieser Partnervermittler will ihn nicht mit so einer vermitteln, weil er sagt, nee, das ist nichts für die, weil du bist ein Kleinwüchsiger und so, das will ich nicht machen, sonst verliere ich die als Kundin. Und er ist mega genervt und so. Und am Ende bekommt er halt diese, wie heißt er, Amy, ne? Mhm. Amy vermittelt und merkt halt, dass das eine Kleinwüchsige ist und regt sich wahnsinnig drüber auf. Und dann geht er in dieses Restaurant rein, wo er dieses Date hat. Und dann meint dieser Empfangsherr, meint halt so ihm, ja, da drüben sitzt ihre Begleitung. Und er so, ey, sag mal, wie kommst du darauf, dass das meine Begleitung ist? Nur weil die auch kleinwüchsig ist oder so. Glaubst du, ich kann keine Große ficken. So, und dann sitzt er dann irgendwo, vielleicht gehört ja auch die zu mir. So, das ist halt so eine mega, mega die Schönheit. So, die sitzt halt auch noch da und wartet so. Und dann streiten die sich da so ewig, so eine Grundsatzdiskussion und so. Das ist auch so weird, ey. Das ist
die ganze... fällt er noch so ganz dumm vom Tisch, auch in dem anderen, zweiten Date, glaube ich, ist es dann, wenn er dann die eine Frau beantworten will, sagst du, du tust, als wärst du meine Schwester, sagt er einfach zu seinem Date und will dann dieser schönen Frau in dem schwarzen Kleid zuzwinkern. Die hat so gar keinen Bock auf ihn. Man ist so, unangenehm, problematisch, naja. Ja, es ist alles irgendwie sehr krass und es gibt dann auch noch eine Situation, ich habe noch zwei Kleinigkeiten rausgeschrieben. Eine ist eine relativ große Sache, das ist natürlich diese Gala am Schluss mit Sting, wo er sich mit Sting noch anlegt, so, weil Sting ist ja so ein Wohltäter und lädt dann immer irgendwelche Promis ein und so und alle gehen halt davon aus, dass Warwick Davis wahnsinnig viel Kohle gemacht hat mit seinen Filmen und so und sagen halt, ja, wir müssen den Leuten noch was zurückgeben und Warwick ist so, ja klar, ist vollkommen recht. Und dann zwängt ihm das Ding erstmal irgendwie so eine Adaption auf von so einem kleinen Jungen halt so in Indien und eigentlich wollte er ja das Ding um Kohle anbetteln so und das traut er sich dann halt nicht und am Ende adoptiert er dann halt gegen seinen Willen dieses Kind, was Ding ihm aufbläht und dann ist es auch so, dass er sich mit Sophia Alice Baxter auf dieser Gala das sie eine Tasche ersteigern will, die versteigern halt so Sachen und das ersteigerte Geld wird dann halt gespendet und es geht halt um irgendeine hässliche Handtasche, die halt Warwick nicht braucht. Und da er der Einzige ist, der sich bei diesen Auktionen zurückhält, sagt Sting irgendwann so, Warwick will mitbieten und dann...
Aber ist es nicht das Sterneessen?
Nee, ich glaube, es war ein Dings, oder? Das war,
weil er will doch danach noch die Plätze verkaufen bei dem Essen. Das ist ja für 10 Personen. Dann läuft er noch rum und versucht, die Leute anzubetteln, ob sie nicht...
Ach so, ja, okay, dann stimmt, da war das Sterneessen. Da war ich nur bei der Handtasche, die wurde davor versteigert.
Ja.
Auf jeden Fall muss halt irgendwas versteigern und es geht halt um...
Und Sting, ey, Sting setzt ihm auch so die Pistole auf die Brust.
Und vor den ganzen Leuten.
Ey, Warwick, du hast noch gar nichts ersteigert. Steiger du jetzt mal mit und so.
Und dann steigert er da widerwillig mit irgendwie und wird die ganze Zeit hochgehen. Das Ding bietet dann eigentlich mehr oder weniger für ihn. Und das ist richtig, richtig scheiße für ihn. Und dann macht er halt das, was du gerade gesagt hast. Er rennt dann halt rum und versucht den Leuten noch diese Plätze zu verkaufen. Und dann fliegt er halt raus und legt sie noch, schreit halt irgendwie noch das Ding hinterher und sowas. Und das ist auch so geil. Am Anfang, wenn er auf diesem roten Teppich steht, sind ja so Fotografen, die machen halt alle kein Foto von ihm. So, und sind die ganze Zeit so, was ist das für ein Typ und bla, bla, bla. Und in der Szene ist es dann so, dass dieser, dass, dann, wenn der rausgeschmissen wird, wenn der packt ihn halt so, wie so ein kleines Kind so am Bein und der hält ihn dann so hoch wie so ein Flugzeug und trägt ihn so raus, dann machen dann alle Fotos von ihm. Das ist so asozial, ey, es ist so mega, mega assi. Naja, und dann war noch irgendwas. Noch eine Szene, noch eine kleine Szene. Achso, das war die im Supermarkt. Im Supermarkt ist es ja so, dass er irgendwie eine Frau kennenlernt und die finde ich halt Fan von ihm und er nimmt sich halt immer einen Putzlappen, um an die höheren Sachen zu kommen im Regal und dann sagt dieser Typ, der da im Supermarkt aufpasst, so, nee, du kannst nicht immer einen Putzlappen nehmen und den einfach wieder hinlegen, kauf dir einen und komm damit her, aber bring mir nicht jedes Mal, nehme hier nicht jedes Mal die Putzlappen, um oben die Sachen aus dem Regal zu fischen, dann kriegt das eine Frau mit, die Fan von Warwick ist und so und dann denkt er so, und tauscht auch mit der Handynummern und dann kauft er irgendwie in der Euphorie, dass er die datet, schon mal Kondome. Und dann geht halt eine Riesendiskussion los, ob die auch Zwergen passen und sonst irgendwas. Ja, und das ist dann ganz lautstark. Und das kriegt dann diese Tussi mit. Und dann sagt er noch irgendwie, die darf ich nicht für sie. Was nicht sagen heißt, dass ich nicht mit ihnen schlafen würde und sonst irgendwas. Das ist alles so unangenehm. Und er kommt, und dann hat er so ganz kurz einen kurzen Hoffnungsschimmer, dass sich eine Frau für ihn interessiert, so, die nicht vollkommen scheiße ist. Und das zerfällt dann halt binnen Sekunden wegen der Inkompetenz von ihm und von diesen Verkäuferinnen und sonst irgendwas. Also, davon gibt es halt tausend Momente in dieser Serie. Diese Serie ist so asozial.
Also wer auf dieses awkward Mockumentary-Ding steht mit ganz vielen Fremdscham-Momenten, aber so herrlich inszeniert, dass man wirklich ohne Ende abfeiern kann.
Ja.
Muss ich das angucken.
Ich gehe nochmal ganz kurz auf dieses Oster-Special ein, weil das soll dann so, weil die Serie hört halt wirklich sehr düster auf, so, also weil er verliert die Verhandlung mit seiner Ex-Frau, geht pleite, zieht dann zu Cheryl, lebt dann in der letzten Szene, liegt er halt in so einer Schublade, so diese so ein Bett ummodelliert haben, so, und damit endet die Serie, du bist halt wirklich so, boah, du gehst mit so einem schlechten Gefühl daraus, irgendwie so. Und dann gibt's noch dieses Easter-Special, und das macht die ganze Sache noch ein bisschen auffällend. In dem Easter-Special geht's eigentlich darum, dass irgendwann Val Kilmer auftaucht, mit dem er ja schon in Willow zusammengearbeitet hat, und will Warwick dazu überreden, dass sie Willow 2 machen. Das soll halt irgendwie durch Finanziers finanziert werden und sie versuchen halt irgendwie Leute, die Kohle reinbuttern und sonst irgendwas. Gleichzeitig hat er seine Karriere, obwohl er die ja 10.000 Mal enttäuscht hat, hat er irgendwie es geschafft, mit Amy was aufzubauen und die sind so dabei, sich zu daten und er begreift auch langsam, dass er ein Arschloch war und sowas. Also es zeigt auch so ein bisschen Besserung in Warwick und soll eigentlich auch so ein bisschen den Aufstieg zeigen, weil es geht wieder um Willow, er hat eine Frau, die ihn eventuell interessiert und was auch noch ganz wichtig ist, er managt diese drei Typen, die auch in seiner Party da waren, nämlich diesen Keith Jacqueline, Les Dennis und Sean Williamson, die sind ja so abgehalterte Comedy-Stars und um die bringt er halt auf die Bühne und managt die so ein bisschen und das läuft irgendwie auf einmal wieder so. Auf einmal interessieren sich wieder Leute für die drei Jungs und die fangen eine Karriere an und er läuft halt auch mit und es gibt wieder Besserungen in seinem Leben. Gleichzeitig versuchen sie halt diese Willow-Nummer und so. Und da merkst du halt, da gibt's dann nochmal so eine Sinneswandlung. Also damit wollten sie Warwick Davis nicht komplett als Arschloch aus dieser Serie rausgehen lassen, sondern auch so ein bisschen, dass er das begreift und dass er auch für Dwarves for Hire kämpft und so weiter und so fort. Da passieren halt solche Sachen. Mhm. Das Ding ist aber, dass am Ende eigentlich sich rausstellt, dass Val Kilmer ihn komplett verarscht hat und dass dieses Willow-Projekt einfach gar nicht stattfindet, so, und dass keiner sich wirklich dafür interessiert und dass Val Kilmer auch einfach verrückt ist. Und dann ihn auch einfach abziehen wollte und gleichzeitig verlassen ihn halt auch diese drei Jungs und sagen halt so, hey, so, wir brauchen dich nicht mehr als Manager, weil sie inzwischen so erfolgreich sind und so große Hallen spielen und sonst irgendwas, dass sie halt sagen, wir haben jemanden Besseren, der den Job besser macht. Und damit geht Warwick auch, eigentlich hat er da nicht viel falsch gemacht, und da geht er so ein bisschen als Opfer aus der Rolle raus, hat aber zwei Sachen am Ende, hat nämlich seine Amy, mit der er dann da sitzt und wirklich so völlig erschöpft ist und sagt so, ey, ich kann auch langsam nicht mehr. Und er hat halt Dwarves for Hire, wo er halt sagt so, ey, der hat ja den ganzen Zwergen da versprochen, sie kriegen eine Rolle bei Willow 2 und dann platzt das Ding und dann muss er das denen halt beibringen und dann sagen sie, irgendwie sitzen sie alle so da und sagen, sei, aber wir haben doch dich und wir müssen zusammenhalten, wir wissen doch eh nicht, was wir machen sollen, dann lass uns das Ding aufziehen. Und dann endet das so ein bisschen herzlich, dann sagt er noch so, kauft Champagner, und die Sherry guckt uns an, von was denn für ein Geld? So, ja, von der Trinkgeldkasse, und so, wir haben keine Trinkgeldkasse, es gibt gar kein Geld. Ja, okay, dann gibt's kein Champagner. Und dann endet das so ein bisschen herzlich, und da geht man noch so ein bisschen mit einem besseren Gefühl raus als bei der Serie, so. Deswegen haben sie das wahrscheinlich auch noch gemacht. Das kam auch erst 2 Jahre später, also die Serie wurde 2011, 2012 gedreht, und 2013 kam dann noch dieser Film. So, also es gibt da nur diese 8 Folgen und diesen Film, und mehr, also es gibt auch alles auf Netflix, und das kann man sich auf jeden Fall in Ruhe reinziehen. Was noch ein super Gag ist in diesem Willow-Ding, dass halt Val Kilmer, dass er den immer vorstellt mit den Worten, er kommt immer im Batman-Kostüm an. Und dann sind die Leute immer so, sagt so, who is it? Who is it? Und dann steht halt Val Kilmer so völlig grinsend in diesem Batman-Kostüm so da. Und dann so, Michael Keaton?
No.
Joker? George Clooney, no. Und dann halt gehen sie an und sagt irgendwann noch einer noch so, wie heißt der alte Batman, der ganz alte, der den uralten Batman gespielt hat, sagt dann noch den Namen und so. Und hier den von Batman Begins, ich vergesse immer seinen Namen, ich bin super dumm, weil ich meinen Namen.
Bei Christian Bale.
Christian Bale und so. Und wir alle gehen alle Batmans dieser Welt durch, so, no, 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 it's Val Kilmer. Val Kilmer was a Batman? So, und so, und dann Val Kilmer so, oh, Val Kilmer! Und das ist immer dumm, so, weil er ist so unangenehm, das ist auch für Val Kilmer so richtig so, ich kann mir halt vorstellen, dass das voll oft so ist, so, dass man halt so diese, genau die Situation, dass es die halt oft gibt, so, diese Situation, wo es halt für Promis richtig unangenehm wird und wo dann auch einfach Karrieren zugrunde gehen und wo man sich denkt so, die guten Zeiten für die Leute sind gelaufen und darauf bezieht sich halt diese Serie. Das ist ja so ein bisschen diese Moral, so, dass halt nach jedem Aufstieg auch ein Fall kommen kann und das bezieht sich auf, das habe ich in meiner Rap-Karriere ja auch gehabt, dass es einfach Zeiten gab, wo es gut lief und dann gibt es Sachen, wo es auf einmal richtig scheiße lief und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel daraus lernen und auch zeigen, dass Stars und Sternchen auch sehr, sehr zerbrechlich sind und dass auch diese Arroganz einem ganz schön im Weg steht. Natürlich ist das alles überzogen, aber es gibt wahrscheinlich Schicksale, die tatsächlich, also wie viel von, nimm doch mal diese ganzen DS-Stars und sowas, die dann irgendwelche schlechten Werbedeals machen oder irgendwelche komischen Verträge eingehen oder sonst irgendwas, weil sie halt einfach abgehalftert sind und keiner sich mehr für sie interessiert und weil sie einfach ausgebrannt sind und dann sitzen sie da und irgendwelche Kinderstars und sonst irgendwas. Und ich glaube, davon gibt es ganz, 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 ganz viele. Und das,
aber ich glaube, voll wenige, die dann noch so Val Kilmer-mäßig dann noch die Eier dazu haben oder auch noch diese Selbstreflexion, um darüber lachen zu können und um das so ein bisschen selbst einschätzen zu können, auch so ein bisschen zu checken, okay, ich war jetzt halt nicht der geilste Batman.
Nö, war definitiv nicht der geilste Batman.
Ja, aber das ist auch nicht so leicht. Also ich glaube, dass das schon eine Zeit braucht, bis man das selbst auch zugeben kann, ja. Und deswegen ist es ganz geil. Also deswegen, ich habe das noch nicht gesehen, das ist Special, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen. So
Val Kilmer. Auf jeden Fall gucken und Val Kilmer ist auch sehr, sehr witzig und so. Also es hat alles sehr, sehr viel Charme und es ist sehr, 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 sehr teilweise wirklich deprimierend zu gucken und auch irgendwie ist echt schwierig für einen selber. Ja, aber es ist halt so. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich fand das sehr, sehr großartig. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Du hast es ja irgendwann mal angeschleift. Dann hast du gesagt, ja, guck dir das, lass uns das mal angucken. Und das hat sich definitiv gelohnt. Ich habe die erste Staffel zweimal sogar gesehen, weil es gibt ja nur die eine. Das Oster-Special habe ich einmal geguckt. Das Oster-Special ist ein bisschen schwächer so als die Serie. Die Serie ist halt wirklich sehr, 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 sehr bissig geschrieben. Und Ricky Gervais ist wirklich in Höchstform, was die Schreibarbeit angeht. Und großartig. Sehr, sehr viel Selbstironie, sehr, sehr gute Schauspieler, sehr, sehr tolle Cameos, sehr, sehr viele Gags, die wirklich auch oft in den Magen boxen und ich kann das sehr empfehlen. Ich kann das sehr, sehr empfehlen und das solltet ihr auf jeden Fall auschecken, wenn ihr auf düsteren, gemeinen Humor steht. Aber das hätten wir vielleicht am Anfang sagen können, weil jetzt haben wir eh schon wieder alles verraten.
Genau, ja. Und ich sag jetzt auch noch, gut, du hast jetzt so viel gesagt, ey. Ich weiß gar nicht, was ich noch zufügen soll. Ich find's endwitzig, ich find's sauhart, manchmal richtig krass, auch so für Kleinwüchsige. Das ist schon krass. Also wenn du wirklich kleinwüchsig bist und dann guckst du dir, ich würde mal gerne wissen, wie sich das durch die Augen eines Kleinwüchsigen anfühlt, diese Serie zu gucken.
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, weil das ja auch mit Absicht so ist und der Typ ja auch selber, es ist ja kein Großer, der ein Zwerg spielt, sondern es ist einfach ein Zwerg und er kennt dieses, der hat dieses Leben gehabt. Ja. Und ich glaube, dass der sehr, 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 also dass man da sehr gut drüber lachen kann so und dass man sehr, es gibt ja, ich glaube, dass viele Randgruppen, also Leute mit bestimmten Behinderungen oder sonst was halt einfach genau diesen Humor haben und sich gut, viel besser über sich lachen können, als wir vielleicht vermuten so und ich glaube, das braucht man auch, weil wenn du immer mit deiner Rolle zu bissig siehst, natürlich wird es auch Leute geben, die das nicht verstehen, auch Kleinwüchse, die sagen, das ist verletzend und diskriminierend, aber ich glaube, für einen Großteil, für die Leute, die sich Humor ist ja auch immer eine Art Schutz für sich selber, so, das hat man ja selber schon oft gehabt, wenn man gesagt hat, wir sind dicken Jungs oder sonst irgendwas, so, das kennt man ja, einfach um sich vor gewissen Situationen zu schützen und das tut auch Warwick Davis mit dieser Serie so. Er schützt sich einfach selber.
Auf mehreren Ebenen. Erstmal, dass er kleinwüchsig ist und zweitens, dass er gerade so eine unerfolgreiche Zeit hat, ne?
Aber ich glaube, es ist ja gar nicht so unerfolgreich. Ich meine, er hat bis vor kurzem noch die Harry Potter Filme. Ich glaube, dass Warwick Davis hat sein Geld auch schon gemacht.
So. Ja, klar.
Er darf jetzt das jetzt auch wieder. Er hat in immer Episode 1 hat er mitgespielt, er hat jetzt in Episode 7 mitgespielt.
Life's Too Short hat er gemacht.
Life's Too Short hat er gemacht. Er hat sehr, sehr viel Kram noch gemacht. Er macht immer wieder Rollen und sowas. Und ich glaube, dass es für den auch irgendwie läuft. So. Und ich glaube, dass man so eine Serie auch. Und selbst wenn er so eine Phase hatte in seinem Leben, wo es halt wirklich ähnlich lief wie da, also im wahren Leben ist er ja Familienvater, seine Tochter hat auch, seine Tochter ist auch, glaube ich, kleinwüchsig. Mhm. Die hat auch mitgespielt in jetzt in Episode 7 auch, hat auch eine Rolle da. Und ich glaube, dass sein Leben wesentlich aufgeräumter ist und dass er ein wesentlich coolerer Typ ist, als er sich da gibt. Aber weil du musst auch ein cooler Typ sein, um diese Rolle zu spielen.
Auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja anscheinend echt die Idee dazu. Also das ist ja, das sagt ja schon alles über ihn eigentlich. Oder?
Voll. Finde ich sehr gut.
Ich finde es auch sehr gut.
Ja.
Da brauchen wir auch gar nicht viel mehr dazu sagen, sag ich.
Haben wir auch genug gesagt. Deswegen würde ich sagen, mal Feierabend für heute.
Mal Feierabend, ne? Gib mir
noch was. Ich sage nochmal den Leuten Danke. Wir haben nämlich ganz viele Spenden bekommen. Das fällt mir jetzt gerade noch ein.
Ja, stimmt.
Und dann sage ich jetzt noch ganz schnell Danke.
Das ist eine gute Folge zum Einschlafen, weil wir so eine angenehme Stimmfarbe jetzt nochmal aufgelegt haben zum Schluss.
Ja. Romantisch. Wir danken Christopher R. Wir danken Christian W. Wir danken Kevin H. Wir danken. Entschuldigung, Kevin. Wir danken Kevin H. Wir danken Mike M., Fabian H. und Fabian S. Es ist der Tag der Fabiane. Wir danken euch sehr für die Spenden, für die Trinkgeldkasse. Wenn ihr auch was reinschmeißen wollt, dann geht auf www.autokino.de. Ansonsten genießt die gute Zeit mit uns. Und ich würde sagen, das war mal wieder ein schöner Abend,
Christian. Das war ein schöner Abend, ja.
Und jetzt sind wir hier in so gemütlicher Stimmung und deswegen, ich bin auch ein bisschen müde. Und
ich bin auch müde. Ich mag das auch nicht mehr. Wir machen das jetzt einfach aus, Leute. Wenn wir Kleinwüchsige unter unseren Hörern haben, schaut euch mal die Serie an und sagt uns mal wirklich, wie sich das anfühlt.
Oder Peter Maffay.
Oder, jetzt hätte ich fast Prinz gesagt, aber er ist ja vor kurzem gestorben.
Sehr, sehr taktvoll, Christian.
Ja, so bin ich. Taktvoll. Leute, macht's gut. Schlaf gut. Ich glaube, ihr schlaft nämlich jetzt gleich, weil wir so angenehm geredet haben. Ja. Witzig, wenn wir es anfangen würden, einfach loszuschreien. Nochmal so.
Das geht auch nicht, weil wir in deinem Hof stehen und wenn wir
tot, jetzt losschreien. Tot, besser. Damit die Leute so Albträume bekommen. Na egal. wir haben euch lieb. Leute, schlaf gut.
Nachti.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To be continued.